Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, Triple Income Investing mit Dividenden, Optionen und Zinsen. Und starten möchte ich diese Interviewfolge mit einem Zitat von Steffen Remke. Das ist der Vorstandssprecher vom Bund der Versicherten. Und die nachfolgende Aussage, die stammt aus dem Juni 2023. Zitat: Lebensversicherungen zur Altersvorsorge sind auch 40 Jahre später noch Murks. Das Jubiläum ist für uns kein Grund zum Feiern. Im Gegenteil, nach wie vor vertreibt die Branche diese völlig ungeeigneten Produkte und verhindert so, dass Menschen bedarfsgerecht fürs Alter vorsorgen. Zitat Ende. Und der Murks, der umfasst dem Bund der Versicherten zufolge neben Kapitallebensversicherungen auch private Rentenversicherungen, Fondspolicen sowie Riester- und Rürup-Verträge, jedenfalls in den meisten Fällen. Und der Grund ist durchweg derselbe, beziehungsweise die Gründe sind durchweg dieselben, nämlich alle diese Verträge sind sehr intransparent, überteuert und vor allem in der Auszahlungsphase rechnen sie mit deutlich überzogenen Lebenserwartungen. Und das besagte Jubiläum, das bezieht sich übrigens auf ein Credo des Bundes der Versicherten, nämlich Lebensversicherungen sind legaler Betrug. Und der Satz, der wurmte seinerzeit die deutsche Versicherungswirtschaft so sehr, dass sie tatsächlich eine Unterlassungsklage anstrengte. Die wurde aber am 3. Juni 1983, also vom Zitat ausgerechnet eben vor 40 Jahren, vom Landgericht Hamburg abgewiesen. Und hier lässt der Streisand-Effekt grüßen, war natürlich eine prima Werbemaßnahme. Und warum die Stellungnahme des Bundes der Versicherten nicht an Aktualität eingebüßt hat, das erörtere ich heute mit Felix Rüchtel von der ProLife GmbH. Und zum Interview, da gebe ich jetzt auch direkt ab. Aller guten Dinge sind drei und so darf ich im heutigen Geldgespräch ein weiteres Mal Felix Früchtel begrüßen, der nach wie vor als Geschäftsführer der ProLife GmbH mit Sitz in Ingolstadt die Geschicke des führenden deutschen Versicherungsaufkäufers lenkt. Und bereits im letzten Jahr haben wir ja einen Blick hinter die Kulissen der Versicherungswirtschaft geworfen. Und das bedeutet, es wird mal wieder Zeit für eine aktuelle Lageinformation. Doch zunächst, hallo nach Ingolstadt und herzlich willkommen ein weiteres Mal, Felix.
Lieber Luis, danke, dass ich jetzt zum dritten Mal bei dir sein darf. Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Und bevor wir hier in Medias Res gehen, vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen, die die anderen beiden Gespräche noch nicht kennen und die ProLife auch noch nicht kennen. Ihr seid der größte deutsche Versicherungsaufkäufer. Das betrifft Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester-Renten, Bausparverträge und mittlerweile auch Rürup-Verträge. Da gehen wir nachher auch nochmal speziell drauf ein. Was genau bedeutet das oder wie kann sich das ein potenziell verkaufswilliger Besitzer einer Lebens- oder Rentenversicherung vorstellen?
Ja, das ist immer eine gute Frage, weil es ist immer so, es schwingt immer so ein bisschen mit. Auf der einen Seite blicken wir ja hinter die Kulissen der Versicherungen und der Banken und decken auf, was dort schiefläuft und welche Rendite beim Kunden eben gerade nicht ankommt. Und auf der anderen Seite kaufen wir diese Policen an und dann heißt es ganz häufig, naja, so schlecht können die ja gar nicht sein, wenn ein Unternehmen diese Versicherungen ankauft. Und das ist dann immer so ein bisschen wie Wasser predigen und hintenrum Wein trinken. Aber ich vergleiche uns immer mal ein bisschen, um eine kleine Anekdote mitzugeben, wie ein Schrottplatz für nicht geeignete Altersvorsorgeprodukte. Also wenn ich mit meinem Auto zum Beispiel zum Schrottplatz fahre, dann kriege ich das ja da auch hin, weil es überhaupt nicht mehr läuft und weil ich damit einfach nicht mehr weiterkomme. Und zu uns kommen die Leute mit ihren privaten Lebens- oder Rentenversicherungen, Riester, Bauspar und was es da alles so gibt, nachdem sie herausgefunden haben, dass sie sowas wie Rückwärtssparen betreiben, weil einfach die Rendite unterirdisch ist und sich dann eben entscheiden, aus diesen Verträgen auszusteigen. Und wenn die Situation beim Kunden vorhanden ist, zu sagen, ich möchte aus dem Ding raus, dann kann er zwei Varianten wählen. Er kann entweder sagen, ich mache das alles selbst und stürze mich da in das Verfahren mit der Versicherungsgesellschaft, in den Kündigungsprozess, oder ich hole mir einen versierten Partner an die Seite, der eben dafür Sorge trägt, dass ich auch wirklich das Geld aus diesen Versicherungspolicen bekomme, das mir wirklich zusteht. Und das sind dann im Zweifel wir. Und das ist das, was wir seit 17 Jahren machen. Wir kaufen diese Policen an, nicht um die weiter im Bestand zu halten, sondern um die dann entsprechend ordnungsgemäß aufzulösen und abzuwickeln, sodass der Kunde das Geld bekommt, das ihm zusteht und auch wir. Und das vor allem in einem sehr kurzfristigen Zeitraum, weil man ja doch bei der Versicherungsgesellschaft eine Zeit lang wartet, bis man an sein Geld kommt oder ob man überhaupt an sein Geld kommt.
Ja, schön zusammengefasst. Und ich muss zugeben, wo ich das allererste Mal von eurem Geschäftsmodell erfahren habe, hatte ich auch eigentlich gedacht, dass ihr die Versicherung aufkauft und selber dann durch den Abschlag beim Aufkauf im Bestand haltet. Da hatten wir, glaube ich, im allerersten Gespräch uns auch drüber unterhalten, so vor 20 Jahren. Da gab es ja auch so einige Gesellschaften,
Genau.
die das gemacht haben, die auch groß im Fernsehen geworben haben. Deswegen war das wahrscheinlich bei mir im Hinterkopf noch so. Aber auch wenn dieser Schrottplatzvergleich jetzt natürlich ein sehr, sehr hartes Urteil ist. Aber ihr wickelt letztendlich hinter der Kulisse alles ab. Also ihr geht nicht ins Risiko als Bestandshalter, sondern ihr wickelt die Police komplett ab. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch unter uns unterhalten, angesichts unserer jüngsten Erfahrungen bei Verkehrsunfällen, die wir nicht verschuldet haben, wie schwierig es ist und wie teuer es sein kann, wenn man recht hat, dieses auch dann zu bekommen letztendlich. Und da ist mir dann eingefallen, ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Analogie. Natürlich kann man alles im Do-it-yourself-Modus machen, aber das Thema ist, da gehen wir auch nochmal drauf ein, dass es natürlich so viele rechtliche Kleinigkeiten gibt, sodass vermutlich der Standard-Privatkunde bei der Kündigung seiner Versicherung viel Geld auf der Straße liegen lässt. Könnte man das so sagen?
Ganz, ganz klar. Also es ist ja wirklich so, dass man einen Kampf David gegen Goliath hat. Also ich als Privatperson, Felix Früchtel, auch wenn ich jetzt hier diesem Unternehmen vorstehe, das das Ganze seit 17 Jahren betreut, könnte auch nicht annähernd meine Rechte gegenüber einem großen Versicherungskonzern durchsetzen. Ich wüsste vielleicht sogar, welche Parameter ich angreifen könnte und wo die Abrechnungsmodalitäten der Versicherungsgesellschaften nicht in Ordnung wären. Aber das Problem ist einfach, und das Problem in Anführungszeichen, wir haben es vorhin thematisiert, Luis, unserer Judikative ist dann in dem Zusammenhang halt einfach auch Recht haben, ja, und wissen, dass man Recht hat, aber dieses Recht dann auch durchsetzen können, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich müsste jetzt gegenüber der Versicherungsgesellschaft in erster Form mal irgendwie eine Auskunftsklage machen. Was habe ich denn da überhaupt wirklich eingezahlt? Was ist denn da drin gelaufen in dem Vertrag? Welche Renditebeteiligung wurde mir zuteil? Welche Kosten wurden abgezogen? Das weiß ich als normaler Versicherungsnehmer ja gar nicht. So, und dann müsste ich eine Begutachtung machen. Was stünde mir denn wirklich zu? Auch das kann ich in der Regel, wenn ich nicht unbedingt ein Versicherungsmathematiker bin, als normale Person auch nicht unbedingt ausrechnen und verifizieren. Und dann müsste ich diese Ansprüche, die ich dann mir ausgerechnet habe, gegenüber der Versicherungsgesellschaft auch noch durchsetzen. Und man darf ruhig glauben, dass die Versicherungsgesellschaft mit allen Wassern gewaschen sind und auch die besten Anwälte im Land engagieren, die nur dazu da sind, Nebelkerzen zu werfen und möglichst viel Zeit ins Land verstreichen zu lassen. Weil der Faktor Zeit führt eben dazu, dass du häufig deine Rechte nicht durchsetzen kannst, weil du es einfach finanziell nicht durchstehst bis zum Ende. Weil die Prozess- und Kostenrisiken, die sich da, Gerichtskostenrisiken, die sich da zusammenballen, die da zusammenkommen über mehrere Instanzen, einfach so unfassbar hoch sind, dass du gar keine andere Wahl hast, als dir einen Profi an die Seite zu holen, wie uns jetzt in dem Zweifel, der schon über 60.000 Policen abgewickelt hat und der mit den Versicherungsgesellschaften und dem juristischen und aktuarischen Background natürlich ganz anders umgehen kann und natürlich auch mit dem Background der Liquidität ganz anders umgehen kann, wie eine einzelne Person das gegenüber der Versicherungsgesellschaft könnte. Und das ist natürlich auf der einen Seite so ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig, dass es so ist. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist das in fast allen Lebensbereichen so. Recht haben und Recht durchsetzen sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe.
Toll. Aber man, oder das sollten wir auch noch hinzufügen als Service, ihr bietet ja an eine kostenlose Erstbegutachtung. Das heißt, wer Interesse haben sollte, der kann dann auch hier den Verweis unter der Podcast-Folge bzw. dem Video nutzen, um euch eine kostenlose Anfrage zukommen zu lassen. Dann wird die Versicherung begutachtet. Dann bekommt die Person eine Rückmeldung, was da gegebenenfalls rausgeholt werden kann. Und dann läuft das Ganze ja im Erfolgsfall zweistufig. Das heißt, sehr zügig. Ich glaube, innerhalb von 18 Tagen ist das ja euer Versprechen. Zahlt ihr ja im Prinzip mit einem kleinen Abschlag die letztendlich Garantiesumme raus. Und dann geht die Police in die Zweitverwertung, wo eben eure juristische Expertise den Blick drauf wirft. Und das, was dann zusätzlich da noch gewonnen werden kann, das fließt dann eben auch abzüglich eurer Kosten natürlich dem Kunden zu, sodass hier wirklich das Maximum aus der Police rausgeholt wird.
Genau, also man merkt, dass wir schon dreimal miteinander gesprochen haben, Luis, weil du
Ja.
hast es einwandfrei definiert. Also besser
Ja.
hätte ich es nicht zusammenfassen können. Es ist wirklich so, Kunde kriegt schnell sein Geld. Der Kunde hat was davon, weil er entsprechend mit einem monetären Vorteil rausgeht. Wir haben auch was davon, klar, weil auch wir können nicht für Luft und Liebe arbeiten. Und so ist das eine Win-Win-Situation. Der einzige Verlierer ist in dem Zusammenhang halt dann die Versicherung. Aber gut, das ist halt dann so.
Ja, wobei ich denke mal, das hält sich ja auch in Grenzen, denn nach wie vor sind ja börsennotierte Versicherungsgesellschaften hervorragende Investitionen, ja, und ein laufendes Aktiensparen auf die Allianz hätte wahrscheinlich jede Allianz-Police um Längen geschlagen, in
Ganz
vermutlich fast
klar.
jedem Zeitraum, in dem man sie in der
Ah,
Vergangenheit hat,
ich
so.
meine, es gibt ja die berühmte Aussage, ich weiß gar nicht, ob das der aktuelle Vorstandsvorsitzende war, der Allianz oder der vorherige, der gesagt hat, er persönlich hätte lieber in die Allianz-Aktie investiert als in irgendein Allianz-Sparprodukt. Und ich glaube, ja, dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen.
Das stimmt. Ich denke mal, mittlerweile hat sich ja auch, nicht nur dadurch, dass ihr ja auch bekannter geworden seid, sondern dass ja durchaus auch viele Finanzblogger, Podcaster das Thema Versicherung kritisch begutachten, auch viele Finanzjournalisten, sich mehr und mehr rumgesprochen, dass das vielleicht nicht so das ideale Produkt ist für viele oder zumindest nicht so gut, wie es beworben wird. Habt ihr das denn auch im letzten Jahr gemerkt, was jetzt das Ankaufvolumen angeht? Sprich, merkt ihr das, dass ihr mehr durch mehr Zulauf, dass mehr Leute ihre Produkte da auch kritisch hinterfragen und dann auch, da muss man sagen, das ist ja auch schwierig, bereit sind, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich trenne mich davon und nutze dann lieber noch die Zeit, die ich meinetwegen bis zur Rente habe von 20 Jahren, um in andere Produkte zu investieren.
Also man kann über die 17-jährige Historie von uns, als mein Vater das Ganze mal 2006, Anfang 2007 ins Leben gerufen hat, war das ja eigentlich nur eine Spinnerei. So, man hat gedacht, da ging es um ein ganz anderes Thema und man hat dann nach und nach gemerkt, dass dieses Thema kontinuierlich angestiegen ist. Wir merken seit eigentlich 2020, dass die Nachfrage nach unserer Dienstleistung, aber auch grundsätzlich das Kündigungsvolumen im Markt deutlich zugenommen haben. Also man kann das eigentlich tatsächlich mit dem Ausbruch von Corona gleichsetzen. Seit diesem Zeitpunkt sind Leute einfach auch, was ihre finanziellen Vorsorgeprodukte angeht, deutlich kritischer geworden, schauen deutlich eher hin. Am Anfang habe ich noch gedacht, die Leute haben jetzt Zeit, die sitzen daheim, die können sich die Verträge mal anschauen. Das war bestimmt auch ein Faktor. Aber
Oder die
mittlerweile
Leute
denke
brauchen
ich
Geld,
einfach,
ne, durch Kurzarbeit
genau.
oder so.
Genau, richtig. Das denke ich nämlich auch, dass viele Leute Geld brauchen und auf der anderen Seite, dass natürlich auch viele Situationen eingetreten sind, wo die Leute gesagt haben, ah, ich muss mal über Sachen nachdenken, die mir über die letzten Jahre immer wieder als die absolute Wahrheit mitgeteilt worden sind. So, und das überträgt sich ja auf das gesamte Leben. Und wenn dann irgendwelche Sachen einfach hinterfragt worden sind, dann hinterfragt man vielleicht auch mal seine Bank- oder Versicherungsprodukte, die man mal vor 10, 15, 20 Jahren abgeschlossen hat, in dem guten Vertrauen, ich lasse die jetzt da einfach liegen und wenn ich 65 bin, dann kriege ich da eine schöne Summe Geld raus und dann kann ich mir einen schönen Lebensabend machen. Und das merken wir definitiv. Es ist interessant zu sehen, Luis, was auch du gefragt hast, das Momentum, das zu merken, dass man hier, ich habe es vorhin so schön gesagt, Rückwärtssparen betreibt, weil das ist leider so. Also über 75% der Verträge, die wir ins Haus bekommen, jetzt ist es natürlich kein Abbild des Gesamtmarktes, weil wir vielleicht die besonders schlechten Verträge abbekommen, aber über 75% der Verträge, die wir ins Haus bekommen, laufen im Negativen. Das heißt, die Leute haben mehr eingezahlt, wie sie von der Versicherung jetzt zurückbekommen. Und auch wenn es klar Kosten gibt und auch Risikokosten, die verrechnet werden müssen, gar keine Frage. Aber das kann ja nicht das Ziel eines Ansparprozesses sein, dass ich weniger habe, wie ich jemanden zur Verfügung stelle. Vor allem auch über eine gewisse Dauer hinweg. Und auf das zurückzukommen, die Leute merken das, realisieren das, kann man ja auch schnell ausrechnen. Aber dann wirklich auch den Schritt zu tun, zu sagen, ich setze jetzt einen Schlussstrich drunter und trenne mich von meiner privaten Altersvorsorge, ist nochmal was ganz anderes, weil private Altersvorsorge, das ist so, na egal, ob das Plus oder Minus macht, das ist meine private Altersvorsorge, die kann ich nicht auflösen. Die muss ich ja haben, wurde uns ja auch jahrzehntelang eingefleucht. So, und da verstehe ich auch viele Leute, dass sie dann Skrupel haben oder Bedenken haben, zu sagen, ah, egal wie schlecht es läuft, meine Allianz-Police oder egal wie sie heißt, die fasse ich nicht an, weil das ist so meine letzte Bastion, die ich habe. Und die möchte ich nicht in irgendeiner Form anderweitig investieren oder damit möchte ich nicht irgendwas machen. Und dann bleiben die dann ja teilweise auch in ihren Policen drin, obwohl sie wissen, dass sich das eigentlich nicht lohnt.
Wahrscheinlich auch das Moment ein rein, dass es ja auch schwierig ist, eine Entscheidung, die man jahrelang ja positiv mitgetragen hat, dann plötzlich ja komplett zu hinterfragen, ins Gegenteil zu verkehren und dann zu sagen, nein, ich lag falsch. Also dieses Eingeständnis ist ja bei Aktionären ja genauso, die ja, Verlustbringer jahrelang halten, um sich auch irgendwo nicht einzugestehen, nee, ich lag falsch, Schlussstrich drunter zu ziehen. Das fällt ja auch vielen Leuten schwer.
Ja, klar.
Aber nochmal ein Punkt, den du eben gesagt hast, um den nochmal aufzunehmen. Du hast gesagt, viele oder 75% der Verträge bewegen sich trotz teilweise jahrelanger Einzahlungen immer noch im Minus. Das ist natürlich schon frappierend, aber ist das eine Folge hoher Kosten oder ist das jetzt, was man merkt, die Folge davon, dass sich natürlich über die letzten 10, 15 Jahre die Portfolios der Versicherungen dahingehend geändert haben, dass natürlich die alten, noch gut rentierlichen Anleihen nach und nach rausgeflogen sind und jetzt nach und nach bestückt wurden mit den Anleihen, die eben in der Niedrig- und Negativzinsära aufgelegt worden und jetzt natürlich nach und nach durchschlagen, weil da habe ich ja immer einen Verzögerungseffekt.
Genau richtig. Also man muss immer unterscheiden, wenn wir Kapital von kapitalbildenden Lebensversicherungen sprechen, die ja im klassischen Deckungsstock der Versicherungsunternehmen investiert sind, da haben fast ausschließlich die Entwicklungen der intrinsischen Werte der jeweiligen häufiger Staatsanleihen, die die Versicherungsgesellschaften gekauft haben, natürlich eine immense Auswirkung. Und da können wir gern gleich nochmal drauf eingehen, wie das grundsätzlich auch auf die Stabilität und die Solvenz einiger Versicherer Auswirkungen genommen hat. Aber natürlich ist das so, dass da die Performance hinterherhinkt, weil einfach die Performance im Deckungsstock einfach nicht vorhanden ist. Und wenn auf die sinkende Performance jetzt auch noch die gleichen Kosten obendrauf kommen, dann wird natürlich die Police grundsätzlich immer schlechter. Die Problematik ist aber meiner Meinung nach, und das sieht man dann bei den vorgebundenen Policen, die ja dann direkt in Aktien, Fonds oder ETFs investieren, ist gar nicht so sehr die Performance, weil die Fonds, in die investiert sind, die laufen in der Regel gar nicht schlecht. Das Problem sind die Kosten. Also ich hatte ja letztes Mal ein Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, Dezember, November sowas, eine Optikerin aus dem Raum Stuttgart, 2.700 € monatlich eingezahlt. Das war ihre einzige Altersvorsorge, also wirklich viel Geld. Der Fonds, der dahinter lag, hat seit Auflegung vom Jahr 2010 im Durchschnitt 5,6% gemacht, also der war solide. Und hat auch während der Laufzeit zwischen 2014 und 2023 bei der Kundin, war der immer im Plus. So, die Kundin hat 270.000 € eingezahlt und hat nach 9 Jahren des Sparens 215.000 € Rückkaufswert. Und das liegt nicht an der schlechten Performance des Fonds, in den investiert wurde, sondern ausschließlich an den immensen Kosten. Die Kosten für den Vertrieb, die immer noch unfassbar hoch sind, die Kosten für die Verwaltung. Und wenn du jetzt dann auch noch irgendein Risiko, irgendein Kombiprodukt abgeschlossen hast, wo du noch eine Berufsunfähigkeit oder eine Risikolebensversicherung mit inkludierst, dann kaufst du dir das so unfassbar teuer ein, dass du auf keinen grünen Zweig kommen kannst. Das funktioniert nicht. Und dann hast du eben solche Ergebnisse, wie die, die wir tagtäglich sehen, dass die Leute über Jahre und Jahrzehnte einsparen. Und dann selbst bei Policen aus den Anfang 2000er, wo man ja denkt, da waren noch hohe Verzinsungen da, die kommen jetzt nach und nach erst so richtig ins Plus, nach über 20 Jahren des Sparens. Und wenn du mal überlegst, was während der Zeitraum die Inflation noch mit deiner Kaufkraft gemacht hat und was du alternativ mit dem Geld hättest machen können, dann muss man wirklich sagen, das ist Rückwärtssparen, nichts anderes ist es.
Interessant, gut, halten wir fest, also die Kosten sind ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ich erinnere mich ja auch noch so an viele Verträge, die ich mal so durchgeführt geschaut habe, die Kostenpositionen sind ja vielfältig, ne? Von Abschlusskosten über laufende Betreuungskosten, über Depotgebühren, über Kaufgebühren etc. pp. Das summiert sich natürlich alles. Also bei den fondsgebundenen Versicherungen, bei den klassischen Versicherungen, aber habe ich ja trotzdem das Problem. Und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, da kommen die oder da können die Versicherer ja auch in dem Sinne nichts für, weil sie ja ein sehr enges regulatorisches Korsett eingezwängt sind. Ich habe die Garantiezinsen, die ich irgendwann mal ausgesprochen habe, vor 20, 30 Jahren, von meinetwegen, da waren es glaube ich noch 4%, 3,5. So, dann kann ich das mit meinem aktuellen Portfolio tragen. Dann laufen Anleihen aus, ich muss die ersetzen durch neue. Das ist ja vorgegeben in einem bestimmten Rahmen. So, dann muss ich neue Anleihen kaufen aus dem Euro-Bereich, Staatsanleihen gegebenenfalls. So, und dann, wenn die dann natürlich dann nur 1%, 0,5% oder minus 1% rentieren, dann kann ich natürlich auch meiner Garantiezinsverpflichtung nicht mehr nachkommen. Das ist ja mathematisch unmöglich, also selbst ohne Kosten.
Ja, und das ist der ganz große Knackpunkt. Die Versicherungsgesellschaften haben in der Nullzinsphase und Niedrigzinsphase das Geld ja in Staatsanleihen eigentlich nur kurzfristig parken wollen. Die hatten ja keine Alternative und müssen ja rund 80% des Deckungsstockes, also des Kapitals der Kunden, in sogenannte mündelsichere Anlagen investieren. Und das sind halt unter anderem halt auch Staatsanleihen. Also haben die Folgendes gemacht. Die haben gesagt, gut, bevor ich das Geld jetzt irgendwo rumliegen lasse und dafür Strafzinsen zahle, hole ich mir halt eine italienische Staatsanleihe und kriege dafür noch 0,5%. So. Und wenn ich irgendwo mal die Möglichkeit habe, mehr Verzinsung zu bekommen, dann packe ich das Geld da raus und packe das dann in irgendeiner Form in eine neue Anlage rein. Das Problem ist, aufgrund der jetzt sehr schnell gestiegenen Zinsen und auch sehr exorbitant gestiegenen Zinsen sind natürlich die inneren Werte der Anleihen massiv abgeschmiert. So, das sind wir uns alle einig. Und jetzt ist die Problematik, die Versicherungen können jetzt das Geld, das sie eigentlich jetzt verwenden wollten oder auch müssten, um in hochverzinslichere Anleihen zu gehen, nicht rausziehen, weil sie dann den Verlust realisieren müssen. Und auf einmal bilanzieren sie nach Hold-to-Maturity, das heißt endfällig, dann müssen sie nicht abschreiben. Und damit sieht man dieses Schlamassel der Anleihen in den Bilanzen der Versicherungsgesellschaften einfach noch nicht. Aber die Problematik ist da. Sie sind in Anleihen investiert, die unfassbar wenig Verzinsung bringen, noch sehr lange teilweise. Ich meine, Österreich hat eine 100-jährige Staatsanleihe aufgelegt. Und wer ist da hauptsächlich investiert? Unter anderem deutsche Lebensversicherer. Da kommen die jetzt erstmal nicht mehr raus. So, das heißt, von den jetzt höheren Verzinsungen partizipieren die nur zum Teil. Und das ist natürlich ein Problem, weil, wie du richtig gesagt hast, eigentlich sind es ja so Zyklen. Und wenn man die Zyklen richtig mitgehen kann, dann funktioniert das auch. Aber wenn ich den Zyklus dann eben der höheren Verzinsung gar nicht mitgehen kann, weil ich die Liquidität nicht habe, dann habe ich natürlich, dann trage ich das Problem weiter in die Zukunft.
Ja, dazu nochmal vielleicht für alle Hörer und Zuschauer, ne, der Mechanismus, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse von Anleihen. Und zwar, je länger die Anleihe noch läuft, desto stärker fällt ja der Kurs. Und das war ja sowas ganz Besonderes im Jahr 2022, ein ausgesprochen schlechtes Börsenjahr. Und zwar nicht nur für Aktien, sondern vor allem auch für Anleihen. Langlaufende Anleihen sind ja teilweise 30, 40, 50% eingebrochen. Und das lag einfach daran, dass die Zinsen so schnell, so stark angestiegen sind. Denn natürlich, wenn die Zinsen hoch sind, dann müssen die Papiere, die momentan umlaufen an der Börse, im Wert fallen, damit sie von ihrer nominal niedrigen Verzinsung auf eine entsprechende Marktverzinsung kommen. Das ist der Mechanismus dahinter. Und in der Niedrigzinsära, da hatten die Versicherungen natürlich einen Anreiz zu sagen, naja, wo investieren wir jetzt rein? Eine vielleicht sehr weitsichtige, kluge Versicherung hätte gesagt, naja, wir investieren in kurzfristige Anleihen, aber die bringen dann vielleicht nur 0%, vielleicht sogar minus 0,2%. Und die anderen Versicherungen gesagt, nee, das ist uns da doch zu wenig und wir beißen sauren Apfel, kaufen eine 30-jährige Versicherung, 30-jährige Anleihe. Die bringt dann vielleicht noch 0,5%, wie du gesagt hast, plus. Da stellen wir uns immer noch besser, haben vielleicht sogar in der Zeit einen Wettbewerbsvorteil, mit dem sie dann werben können. So, und dadurch waren dann vielleicht andere Versicherungen auch gezwungen nachzuziehen, auch die Laufzeiten zu verlängern ihrer Anleihen, um hier nicht hinten anzustehen. Und in den Listen von Stiftung Warentest, Finanztest oder wie sie alle heißen, Euro am Sonntag, hinten dran zu stehen. So, und dann waren sie vollgesogen mit langlaufenden Anleihen. Jetzt kam die Zinswende. Da gehen wir eh gleich nochmal drauf ein. Und durch die Zinswende sind diese Anleihen im Wert stark gesunken. Das heißt, würden Sie bilanzieren nach dem aktuellen Marktwert, dann wären wahrscheinlich sehr, sehr viele Versicherungen schlagartig bankrott. Das ist ja auch nicht, oder das soll A nicht so sein, und das ist auch B nicht erforderlich. Solange Sie nämlich die Anleihen bis zur Endfälligkeit halten, bekommen Sie ja das wieder, ne, den Nominalwert. Aber Sie können sich jetzt eben, wo die Zinsen angestiegen sind, nicht trennen und jetzt nicht umschichten, beispielsweise in Anleihen, die eben 3, 4% abwerfen. Das ist die Krux, richtig?
Genau richtig, genau so. Und wir haben ja auch die Situation, dass dass fast alle, zumindest ganz großen deutschen Versicherer, nicht nach HGB bilanzieren müssen, sondern nach IFRS. Und dann hast du halt auch die Thematik, dass du endfällig bilanzieren darfst und dann eben potenzielle Verluste, die jetzt in den Anleihen vorhanden wären, nicht ausweisen musst, weil du ja sagst, du hältst sie endfällig und dann hast du ja die Problematik nicht, weil du nicht zwischendrin verkaufen möchtest oder willst oder das so zumindest kommunizierst. Nach HGB würde das anders ausschauen. Es gibt ja auch einige Versicherer, die dann noch den HGB-Abschluss mit ranpacken und da schaut das Ergebnis ganz anders aus und dann wären, wie du es richtig gesagt hast, viele Versicherungsgesellschaften zumindest bilanziell überschuldet.
Das heißt, wenn ich dich auch so richtig verstanden habe, per Saldo hat die Branche jetzt eigentlich völlig kontraintuitiv von der Zinswende nicht profitiert, sondern das hat eigentlich die Lage bei vielen verschärft, vielen Versicherern.
Genau, und so hat ja auch der Gesamtverband der deutschen Versicherer das kommuniziert. Die haben sich immer eine Zinswende gewünscht, aber nicht so schnell und nicht so intensiv. Ja, das ist der ihr großes Problem gewesen. Das haben die ja auch gesagt und das stehen die ja offen ein. Die haben gesagt, das ging uns einfach zu schnell. Die konnten ja auch gar nicht handeln. Also man darf jetzt den schwarzen Peter auch nicht den Versicherungsgesellschaften anheften. Die hatten ja, wie gesagt, die hatten ja kaum Möglichkeiten. Das ging so schnell im Jahr 2022, wie du es gesagt hast. Die Werte sind nach unten gerauscht und die haben nur zuschauen können, haben gesagt, boah, wir können das Geld da einfach auch gar nicht mehr rausziehen und die Liquidität, können Sie gar nicht neu investieren, weil das Thema ist ja auch, es kommen so viele Policen zum Ablauf. Jeden Tag werden 217 Millionen Euro aus ablaufenden Altersvorsorgeprodukten in Deutschland ausgezahlt. Überleg mal, jeden Tag. Das ist unfassbar. Das heißt, der Liquiditätsstrom der Versicherer ist unfassbar wichtig. Und wenn du jetzt eben nicht die Möglichkeit hast, deinen Liquiditätsstrom in irgendeiner Form in deutlich bessere Verzinsungen reinzubringen, dann hast du ein Problem. Und deswegen sagt ja die Versicherungsbranche auch so einhellig, die Zinswende kam zu schnell für die.
Ja, das finde ich übrigens auch, dieses Segment, was wir jetzt uns anschauen, finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, Entscheidungen oder in Anführungsstrichen richtige Entscheidungen in einem komplexen System zu treffen. Ja? Weil natürlich jetzt auch die Zentralbanken irgendwo mit dem Rücken an der Wand stehen. Ja, wir hatten auf der einen Seite die inflationäre Tendenz, nachdem wir jahrelang Negativbereich dadurch natürlich auch viele, die Zinsen im Negativbereich hatten und dadurch natürlich viele spekulative Elemente hervorgebracht haben. Stichwort Immobilienboom, gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Das heißt, Gegensteuern musste auf der einen Seite sein, aber dadurch habe ich natürlich ja so Folge- und Nebeneffekte, wie eben, dass die Versicherungswirtschaft hart getroffen wird und ich dann irgendwelche Methoden finden muss, das irgendwie am besten auf Privatkunden abwälzen zu können, weil es hat auch niemand Interesse daran, dass die Versicherungen ausfallen als wichtige Staatsfinanzierer, weil sie wiederum in Anleihen investieren müssen, ne?
Genauso.
Also sehr, sehr schönes Beispiel und erinnert mich an die Logik des Misslingens, ein sehr schönes Buch von einem Professor Dörner und der hat eben beschrieben, wie schwierig ist es, Entscheidungen in komplexen Umwelten zu treffen, eben aufgrund dieser nicht vorhersehbaren Kaskadeneffekte, also diese Folgewirkungen und Nebeneffekte, die solche Entscheidungen nach sich ziehen in solchen netzwerkartigen Strukturen. Konnte denn die Branche trotzdem im vergangenen Jahr ordentlich Produkte losschlagen? Also war es im letzten Jahr nochmal ein Rekordjahr, weil, hat jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber tatsächlich auch wieder die ersten so an mich herangetreten sind, gesagt haben, jetzt, wo die Zinsen doch so hoch sind und bevor die Zinsen wieder gewendet werden und wieder fallen, wäre es nicht klug, sich die Zinsen langfristig zu sichern und durchaus auch im Rahmen einer Lebens- oder Rentenversicherung.
Also ich denke, die Gedanken, sich jetzt mal die höheren Zinsen zu sichern für die Zukunft, der ist durchaus schlau, den sollte man durchaus auch weiter verfolgen. Ob das über eine private Lebens- oder Rentenversicherung oder über eine Bausparer oder so laufen sollte, das lasse ich mal dahingestellt. Ich glaube eher nein. Warum? Weil die Versicherer haben natürlich letztes Jahr die Gesamtverzinsung angehoben, klar, weil das Marktniveau das ja auch einfach gefordert hat, also wurde da die Gesamtverzinsung angehoben, aber die Gesamtverzinsung wurde auf ziemlich niedriger Flamme angehoben. Also ich glaube, die höchste Gesamtverzinsung liegt jetzt aktuell bei 2,4%, 2,5% vor Abzug von Kosten. So, und wenn ich gleichzeitig mein Geld irgendwie bei Trade Republic für 4% anlegen kann, mal dahingestellt, ob das Sinn macht oder nicht, aber ohne Kosten, ist halt so die Frage, ja, okay, aus renditetechnischen Gesichtspunkten macht es Sinn, jetzt da rein zu investieren. Ich sage mal so, es gibt mittlerweile so viele andere Produkte, wo ich mir langfristig auch eine gewisse Verzinsung sichern kann, die deutlich kostengünstiger einfach sind. Und das ist ja das große Problem der Versicherungskonzerne, dass sie so einen riesen Kostenapparat hinten dran haben, den sie ja über Jahrhunderte aufgebaut haben. Die Produkte sind vielleicht gar nicht mal so schlecht und gerade auch von der großen Versicherungsgesellschaft aus München kommen gute Produkte. Aber die sind so kostenbelastet, dass unterm Strich die Rendite, die gar nicht mal so schlecht ist, einfach nicht beim Kunden ankommt. Und mir bringt es nichts, wenn auf meinem Auszug steht, wir haben 3,8% Rendite gemacht und von den 3,8% bleiben halt bei mir 2% übrig. Ja, das bringt mir halt einfach nichts. Also von dem her appelliere ich an alle, sich die Produkte genau anzuschauen, durchzurechnen und genau darauf zu gucken, was du gesagt hast, Luis. Welche zusätzlichen Kosten kommen noch on top obendrauf? Welche Kickbacks sind dann da vielleicht noch hinterlegt? Vorgebühren, Depotgebühren, was weiß ich auch immer, Verwaltungskosten, jährliche, quartalsweise. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und unter dem Hintergrund sollte man das sich immer angucken, grundsätzlich in der Kapitalanlage, weil die Versicherungsgesellschaften sind immer noch sehr präsent. Ich will es mal so ausdrücken. Der ultimative Vertriebsweg ist mittlerweile der Bankenvertrieb. Also deutlich mehr als 50% der Policen, die an den Mann und an die Frau gebracht werden, Neuabschlüsse, laufen über den Bankenvertrieb, over the counter. Das ist wirklich so. Heute sind Lebensversicherungswochen und da müssen die, sorry für den Ausdruck, armen Schweine am Schalter müssen Lebensversicherung verkaufen. Koste es, was es wolle. Und in der nächsten Woche sind Bauspartage und da müssen die Bausparverträge verkauft werden. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, das Kundeninteresse bleibt halt dann häufig leider auf der Strecke. Also von dem her, um deine Frage zu beantworten, Luis, es war kein Rekordjahr. Das Jahr 2022 war deutlich besser, was die Neuanschlüsse anging. Aber es war jetzt auch kein Horrorjahr. Die Dinger werden immer noch verkauft. Es werden grundsätzlich ein bisschen mehr Verträge gekündigt, als verkauft werden. Das heißt, der Bestand schmilzt so ein bisschen ab. Aber wenn man sich überlegt, vor 10 Jahren hatten wir 85 Millionen Verträge, jetzt ganz aktuelle Zahlen 81,8 Millionen Verträge. Ja, es schmilzt ab, aber nicht in der horrenden Geschwindigkeit.
Das beruhigt mich, denn das bedeutet ja, euer Geschäftsmodell ist noch nicht in Gefahr.
Nein. Wir können auch ein paar Interviews machen.
Ja. Nein, also es ist ja wirklich, hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, der Anteil der Policen, die wirklich verkauft und dann verwertet werden, der ist ja wirklich winzig klein. Also da bewegen wir uns ja im
Ja, klar.
Promillebereich, ja, des gesamten
Lächerlich
Bestandes.
gering. Also überleg mal, 81,8 Millionen Verträge, die es im Land gibt. Im Durchschnitt werden so pro Jahr zwischen 1,5 und ja, 1,5, 2 Millionen Verträge gekündigt und so 1,1 bis 1,5 Millionen Verträge neu abgeschlossen. Und bei uns sind über die letzten 17 Jahre, keine Ahnung, 61.000, 62.000 Verträge gelandet. Also das ist lächerlich gering. Deswegen darf man sich jetzt auch nicht der Hybris hingeben, dass wir bei den Versicherungsgesellschaften die Bösewichte sind oder so. Wir fallen gar nicht auf. Also natürlich finden die uns nicht toll und wir sind denen vielleicht auch ein Dorn im Auge. Aber im Vergleich zur Gesamtanzahl an Eigenkündigungen durch die Kunden sind wir noch so klein, dass unsere Arbeit und die Sticheleien, die wir gegenüber den Versicherungsgesellschaften da an der einen oder anderen Stelle platzieren, nicht der Rede wert.
Das hilft natürlich umgekehrt dann auch bei der Abwicklung, ne? Wahrscheinlich. Dann macht man
Ja,
das,
bestimmt,
man
klar.
neutralisiert das Ganze dann lieber leise, still, heimlich,
Genau.
anstatt groß Aufsehen zu erregen.
Bestimmt,
Okay.
ja, klar. Ja.
Ja, jetzt haben wir uns ja so den allgemeinen Markt mal angeguckt. Jetzt gab es natürlich im letzten Jahr einige Punkte auf oder Neuigkeiten auch, auf die wir ja nochmal eingehen können. Der erste Punkt ist der, so die Österreicher haben ja bisweilen immer hier Unglück über Deutschland gebracht. Der jüngste Fall Das war halt ein Herr Benko mit seiner Signa Holding. Da denkt man auf den ersten Moment, ja, was hat denn das mit den Versicherungen zu tun, geschweige denn hier Lebens- und Rentenversicherung? Wo ist da der Brückenschlag, Felix?
Also ich muss mich als erstes mal auch outen. Ich habe auch einen österreichischen Pass, aber auch einen
Ja,
deutschen. Also ich habe beide.
ich finde ja Österreich auch
Also
grundsätzlich sympathisch. Ich mache ja auch mit allen einen Podcast, einen historischen, einen finanzhistorischen.
nein,
Alles
also
gut.
deswegen darf ich auch den einen oder anderen Witz über die Österreicher machen, weil ich bin zumindest auf dem Pass auch einer. Aber ja, was ist da passiert? Der Herr René Benko ist ja dann sehr unrühmlich ja, vom Bild verschwunden, von der Bildfläche, und seine Signa Holding und alle Untertochtergesellschaften, die es da so gab, hat ja jeder mitbekommen, Insolvenz beantragen müssen. Das Interessante ist, dass alles, was so den Bach runtergeht in den letzten Jahren, dass da überall massiv die deutschen Lebensversicherer investiert waren. Jetzt kann man sagen, vielleicht haben die einfach ein unglückliches Händchen. Das wäre aber zu einfach. Man darf nicht vergessen, dass die deutschen Lebensversicherer insgesamt 2,3 Billionen Euro verwalten. Das heißt, im Zweifel sind die überall mit drin. Und alles, was hochfliegt, da sind auch die deutschen Lebensversicherer mit drin. Die Zahl bei dieser Signa Geschichte jetzt, die ist aber meiner Meinung nach schon relativ hoch, sind 3 Milliarden Euro, die da in die Signa Holding als teilweise Direktbeteiligung, teilweise als Schuldverschreiben oder Nachrangdarlehen geflossen sind, und häufig unbesichert. Und das ist das, wo ich sage, das kann ich nicht nachvollziehen, unbesichert Kapital zur Verfügung stellen. Also unser eins wird es nicht machen. Dort ist es geschehen. Fremdes Geld gibt sich halt einfach leichter aus. Und auf der anderen Seite wurde es dann auch noch interessant bilanziert, und zwar als Immobilienvermögen, sodass man als Außenstehender, und auch die Analysehäuser haben das ja auch gesagt, das haben sie nicht sehen können in den Bilanzen der Versicherer. Das war Immobilienvermögen. So, und Immobilienvermögen wird natürlich ganz anders von der Sicherheitsklasse angesetzt, wie jetzt irgendwie Nachrangdarlehen oder so. Sodass wir jetzt die Problematik haben, also 3 Milliarden Euro, die im Feuer stehen, weiß keiner, wie viel davon wirklich dann abgeschrieben werden muss, aber es wird abgeschrieben werden müssen, und das wird unterm Strich dann natürlich auch wieder die Vermögen der jeweiligen Versicherungsnehmer treffen. Das ist auch eins, was klar ist.
Ja, wir werden sehen, aber 3 Milliarden scheint mir auch noch von der Summe her so, dass das noch abschreibbar wäre.
Bestimmt, ja, also davon wird kein Versicherer jetzt vor die Hunde gehen, mal auf gut Deutsch. Aber es zeigt natürlich wieder, 3 Milliarden Euro sind 3 Milliarden Euro. Und wir reden jetzt hier so über 3 Milliarden Euro. Das sind alles Kundengelder. Das sind alles Gelder, die Leute sich hart vom Mund abgespart haben, der Versicherung gegeben haben, in dem Vertrauen, dass es möglichst sicher ist,
Ja.
Lebensversicherung. Und wo jetzt so drüber diskutiert wird, es wird nie ein Wort über den Kunden verloren. Das heißt immer nur, ui, die armen Versicherer und so weiter und so fort. Naja, unterm Strich bleibt es halt einfach auf dem Kunden liegen. Das ist halt einfach so.
Ja. Zweites Stichwort, Eurovita-Versicherung. Was ist denn da gelaufen?
Mittelgroße italienische Versicherungsgesellschaft, die vor allem im Norden Italiens, also Südtirol, präsent war, also von uns hier so 200 Kilometer Richtung Süden
Ja,
runter.
also auch fast
Und
Österreich eigentlich.
ja, genau.
Ja.
Ja, man kommt immer wieder auf sie zurück. Ist interessant,
Ja.
gell? Wenn man jetzt aber die Südtiroler fragt, ob sie Österreicher wären, da weiß ich nicht, wie dann die Antwort ausfallen würde. Naja, auf jeden Fall waren die da sehr präsent, und die sind über das Thema der Anleihen gestolpert. Die hatten also das gleiche Problem wie alle anderen Lebensversicherungen auch. Die waren immens stark in Staatsanleihen investiert. Im Jahr 2022 sind die dann in Schieflage geraten, weil die Problematik hatten. Die hatten die Liquidität nicht, um das auszusitzen. Die mussten Anleihen verkaufen zu 30, 40, 50% unter dem Wert, zu dem sie sie eingekauft hatten. Und das hat einfach dazu geführt, dass sie schlichtweg die Liquidität nicht hatten. Dann kam noch eins dazu: die italienische Finanzmarktaufsicht hat das publiziert, dass die in Schieflage sind. Und was haben die Kunden gemacht? Die haben natürlich massiv ihre Verträge gekündigt. Und dann wurde ein Paragraph gezogen, den gibt es bei uns auch. Bei uns ist es der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Ich weiß nicht, wie der in Italien heißt oder unter welcher Nummer der da läuft oder welchen Paragraphen, aber die Systematik ist dieselbe. Versicherungsnehmer dürfen nicht mehr von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, und wenn sie davon Gebrauch machen, wird die Kündigung einfach nicht wirksam, sodass dem Versicherungskonzern nicht weiteres Kapital abhanden kommt und die Finanzmarktaufsicht den Konzern restrukturieren kann. Diese Restrukturierung dauert jetzt schon 2 Jahre an. Das heißt, die Versicherungsnehmer der Eurovita haben jetzt seit 2 Jahren keinen Zugriff auf ihr Kapital. Die dürfen nicht von ihrem, also die dürfen natürlich von ihrem Ableben Gebrauch machen, kriegen dann aber kein Geld. Sie dürfen kündigen, kriegen dann auch kein Geld. Sie dürfen beitragsfrei stellen. Das geht wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob das geht. Bei uns wird es nicht gehen. Ob es dort geht, weiß ich es schlichtweg nicht. Sie müssen aber weiterhin die Policen einzahlen. Also diese monatlichen Beiträge, die müssen weiterhin geleistet werden, weil die Verträge sind ja immer noch vorhanden. Und aktuell bemüht man sich, dass da ein Konglomerat aus Allianz und Generali, die sitzen ja in Mailand, ist ja ein italienischer Konzern, das Ganze irgendwie übernehmen. Aber so richtig traut sich da niemand ran. Und die Informationslage ist auch sehr übersichtlich. Und so ist es aktuell noch so, dass die Eurovita-Versicherungsnehmer noch darauf hoffen müssen, dass sie irgendwann mal wieder ihren Vertrag freigegeben bekommen.
Das denn viele Deutsche, weil Eurovita, denkt man ja gut, okay, italienische Versicherung.
Das ist, ich weiß es schlichtweg einfach nicht. Also wir können zu wenig darauf Einblick nehmen. Die Frage ist ja jetzt auch, auf wen stellst du das Ganze ab? Stellst du das dann ab auf die Gefahren der jeweiligen, die Versicherungsnehmer dann haben oder auf die jeweiligen Versicherungsgesellschaften? Wir haben ja immer noch dazwischen das Momentum dieses Paragraphen 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Das heißt, der Kunde ist im ersten Moment der Leidtragende, der wird es als erstes merken, weil er nicht mehr an sein Kapital kommt. Die Versicherungsgesellschaft, das möchte ich gar nicht bestreiten, dass die Eurovita vielleicht sogar irgendwann wieder am Markt tätig ist, weil sie restrukturiert worden ist. So, in Deutschland ist es aktuell noch nicht der Fall, zumindest nicht bei klassischen Lebensversicherungen. Bei Pensionskassen hat es aber in den letzten 5 Jahren durchaus dreimal den Fall gegeben, dass solche Regelungen angewandt worden sind. Also es ist nicht so, dass wir in Deutschland sowas nicht schon mal erlebt hätten.
Gut, aber es ist halt ein Beispiel dafür, wie sowas analog laufen könnte aufgrund eben Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Das heißt, auch hier müssten deutsche Kunden ihre Beiträge weiter bezahlen. Auszahlungen würden aber keine vorgenommen werden.
Genau
Und
richtig, steht alles
letztendlich
da
hast du
drin.
dann auch keine Handhabe dann dagegen,
Genau
ne?
richtig, also kann man sich auch nach durchlesen. Der Paragraph 314 ist eigentlich so geschrieben, dass man den ganz gut nachvollziehen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Paragraphen. Und da steht ganz klar drin, die Pflicht des Kunden, die Versicherungsentgelte weiterzuzahlen, wird davon nicht tangiert. So, und alles andere oben, Auszahlungsverbot etc. pp. Also das wird dann auch nicht von der Versicherungsgesellschaft beschlossen, sondern von der Finanzmarktaufsicht, in unserem Fall in
Ja,
Deutschland von der BaFin dann.
von der BaFin. Genau.
Genau.
Da kommen wir zum Schluss noch zu einem positiven Ereignis, nämlich ein BGH-Urteil, in dem Fall vom 11.10.2023, also juristisch gesehen recht frisch, Aktenzeichen IVZR 41-22. Und hinter diesem kryptischen Kürzel verbirgt sich, muss man sagen, mal wieder eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung, die dazu führt, dass Kunden ihre Rürup-Verträge abwickeln können, was insofern für viele sicher eine Erleichterung ist, als dass ich ja aus Rürup erst recht ja lebenslang gar nicht mehr rauskomme.
Genau, richtig. Also die Rürup-Verträge kennzeichnen sich ja dadurch, dass ich einmal den Vertrag abgeschlossen habe und dann auch erst mit Renteneintrittsalter oder mit Ablaufdatum an das Kapital komme. Während der Ansparphase habe ich maximal die Möglichkeit, beitragsfrei zu stellen, aber ich komme nicht wieder an mein investiertes Kapital. Und mit Auszahlung oder mit Abschluss oder Ablauf des Vertrages, wenn ich 65 bin oder 67, komme ich dann auch nicht auf einen Schlag an mein gesamtes Kapital, sondern nur ratierlich monatlich. Also dann mit einem gewissen Rentenfaktor. An der Stelle interessant, möchte ich noch kurz einwerfen, auch das ist vor 2, 3 Wochen hochgekommen, dass die Versicherungsgesellschaften mit anderen Sterbetabellen rechnen, wie die offiziellen Sterbetabellen des Bundes. Also die Versicherungsgesellschaften lassen uns als Versicherungsnehmer tendenziell 2 bis 2,5 Jahre älter werden, als wir im Bundesdurchschnitt sind. Und das machen sie nicht, weil sie uns ein besonders langes Leben wünschen, sondern weil sie dann natürlich die Rentenfaktoren kürzen können und die monatlichen Auszahlungen geringer sind. Das nur mal, by the way, auch hier an Schelm, wer Böses denkt.
Stichwort Langlebigkeitsrisiko.
Ja, genau richtig. Also es gibt Verträge, die sind darauf kalkuliert, dass wir deutlich über 100 Jahre alt werden müssen, damit du die eingezahlten Beiträge wieder siehst.
Es
Und
sei jedem vergönnt.
es sei auf jeden Fall jedem vergönnt, aber ich kann es mir halt einfach Also es ist einfach unrealistisch. Und da gab es
Ja.
jetzt eine schöne Studie von, ich glaube, das ist Finanzmarktwende oder sowas heißt das, so ein Verband, ist auch der ein oder andere Politiker mit dabei. Und die haben das quasi ausgearbeitet. Und da sind spannende Ergebnisse drin. Also Leute, die deutlich über 100 Jahre alt werden müssten, um da nur das eingezahlte Kapital zu bekommen. Und wir sprechen da noch nicht von Inflationsausgleich oder sonst irgendwas. Und das ist dann wirklich schon horrend, was da teilweise passiert. Aber zurück auf die Rürup-Verträge, also ein enges Korsett. Geködert werden die Leute damit, dass teilweise die Beiträge abgesetzt werden können von der Steuererklärung. Und der Steuerspartrieb ist bei uns Deutschen ja noch viel stärker ausgeprägt wie der Sexualtrieb. Und deswegen kaufen wir diese Dinger.
Ja.
Und du kommst eigentlich nicht raus aus diesen Policen. Und seit eigentlich jetzt schon 1,5, 2 Jahren gibt es die Möglichkeit, mit Rechtsprechungen von Oberlandesgerichten solche Verträge rechtlich anzufechten, was die Widerrufsbelehrung angeht. Und jetzt gibt es eben auch das erste Mal eine höchstrichterliche Rechtsprechung vom BGH diesbezüglich, dass es eben gewisse Formulierungen, dass die nicht ausreichen, gewisse Widerrufsformulierungen, und man quasi diesen Vertrag rückabwickeln kann und so darstellen kann, als wäre der niemals abgeschlossen worden.
Das hat zur Folge, dass ihr ja jetzt auch als Service anbietet, hattet ihr ja vorher, glaube ich, nicht im Programm, also zumindest vor 2 Jahren meine ich noch
Genau,
nicht,
richtig, ja.
Rürup-Versicherungen auch zu prüfen und auch entsprechend abzuwickeln, analog zu Renten-Lebensversicherungen, Riester-Verträgen und Bausparverträgen.
Genau, richtig. Der einzige Unterschied ist hier, Rürup-Verträge sind von uns im ersten Moment nicht ankaufbar, weil es schlichtweg nicht geht. Man kann da nicht abtretungsgläubiger werden. Das heißt, die schnelle Auszahlung innerhalb von 18 Kalendertagen, die ist da nicht möglich, sondern wir treten gleich in die zweite Phase ein, in die rechtliche Nachbearbeitung, und diese Verträge werden dann entsprechend rechtlich nachgearbeitet sofort.
Sehr schön. Was mich ehrlich gesagt wundert, dieses Thema Widerrufsbelehrung kursiert ja in der Versicherungswirtschaft, ich denke, also, gefühlt so 20 Jahre, 25 Jahre. Seitdem gibt es ja Urteile immer, immer wieder zu fehlerhaften Widerrufsbelehrungen und zu Möglichkeiten von Kündigungen, die daraus folgen, quer durch alle Versicherungssparten, Kreditverträge, etc. pp. Jetzt frage ich mich, ich meine, jetzt reden wir ja von einem Sektor, Bankenversicherungen, der vermutlich mit Abstand die höchste Juristendichte hat. Wieso
Wahrscheinlich.
ist es wahrscheinlich, ne? Also außer jetzt noch eine Anwaltskanzlei, ja, die ist mal außen vor. Aber wieso ist es so schwer, selbst für professionelle Juristenteams eine anscheinend wasserdichte Widerrufsbelehrung zu schreiben? Ich meine, als Laie würde ich jetzt sagen, so schwer kann das doch nicht sein.
Ja, das ist wirklich spannend, wobei man wirklich sagen muss, das ist teilweise auch schon tricky anscheinend mit diesen, nicht nur anscheinend, das ist tricky mit diesen Widerrufsbelehrungen, weil wenn ich mit unseren Anwälten und Aktuaren darüber spreche, dann geht es immer um Kleinigkeiten. Also, was heißt denn jetzt wirklich eine Widerrufsbelehrung, die in Schriftform oder in Textform abgegeben hätte werden müssen? Dann muss die entsprechend gekennzeichnet sein, die muss hervorgehoben sein, die muss leserlich sein, die muss angemessen sein von der Größe. Also alle so Kleinigkeiten spielen da alle mit rein, und das ist tatsächlich dann auch so, die Rechtsprechung ist dann da auch nicht unbedingt stringent und nicht unbedingt pro Versicherungswirtschaft. Denn dann heißt es, die Widerrufsbelehrung muss zum Beispiel in Fettschrift dargestellt worden sein, leserlich sein und möglichst für den Kunden schnell auffindbar sein. Ja, das ist ja total subjektiv. Also da kannst du ja als
Ja.
Versicherungsgesellschaft ja auch, wenn der Richter das so sieht und es da ein Urteil gibt diesbezüglich, deswegen darf man sich von diesen Urteilen, auch jetzt dieses BGH-Urteil, nicht dahin verleiten lassen, dass man sagt, naja, damit sind alle Verträge jetzt abwickelbar. Nein,
Ja,
weil es ist dann immer noch tatsächlich Auslegungssache des jeweiligen Gerichtes und des jeweiligen Richters, ob diese subjektive Vorgabe des BGH wirklich in dem Fall gegriffen hat. Und wenn der sagt, naja, also für mich ist es nicht fett genug, dann ist das Widerrufsrecht verwirkt. Und auf der anderen Seite, der Richter in Hamburg sagt dann aber beim gleichen Tarif, nee, für mich ist das auf jeden Fall ausreichend genug. Das ist so dargestellt, dass der Kunde das hätte sehen können. Und der spricht dir dann kein Recht zu als Versicherungsnehmer. Also, das merken wir auch immer wieder. Es ist nicht die Ultimo Ratio, die wir hier haben, dass wir sagen, da gibt es ein Urteil und an dem kannst du dich dranhängen und dann ist gut. Auch wenn das jetzt viele Anwälte machen werden und sagen, hey, komm her mit den Dingern, wir kümmern uns drum, das ist alles nur Geldmacherei. Es ist eine individuelle Betrachtung und die hängt davon ab, wie der jeweilige Richter am Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht das jeweils sieht. Und dann wird es wieder irgendwann zum BGH kommen und dann wird es immer detaillierter werden über die Zeit hinweg. Also von dem her, die Versicherungsgesellschaften haben in der Vergangenheit auch so, manchmal haben sie wirklich Mist, Bockmist gebaut, weil es gab zum Beispiel ab 2008 eine Standardwiderrufsbelehrung, die der Gesetzgeber vorgegeben hat. Und selbst das haben die Versicherungsgesellschaften nicht verwendet. Die haben einfach gesagt,
Ja
nee, also
gut.
wir haben da eine super Idee, wir
Eine
machen das ganz anders. Ja,
bessere
das verstehe ich dann wiederum wirklich nicht, weil der Gesetzgeber hat ja dann irgendwann auch gesagt, aufgrund dieser ganzen Thematiken, dass es da immer wieder Streit, also Gesprächsstoff gab und Streitfälle, wir machen jetzt mal eine Standardwiderrufsbelehrung. Wer die verwendet, der ist safe. Und selbst das haben viele Versicherungsgesellschaften nicht gemacht, sondern haben gesagt, nee, wir bauen unsere eigene. So, und dann kann es immer wieder dazu kommen, dass halt einzelne Urteile auftreten, wo jemand sagt, nee, also wenn die so klein geschrieben ist und unten rechts im Eck steht, das ist nicht ausreichend. Oder wenn die nicht in Schriftform, in Textform erteilt worden ist, wenn die nicht nochmal zusätzlich per Mail gekommen ist oder so weiter und so fort, da gibt es ja verschiedene Parameter, dann reicht es nicht aus. Aber um das auch nochmal mitzunehmen, das ist ganz wichtig, solche Urteile sind dann nicht der ausschlaggebende Faktor dafür, dass man sagen kann, oh, alle Rürup-Verträge, Millionen davon in Deutschland unwirksam? Nee, überhaupt nicht. Du musst erstmal dein Recht auch da wieder auf Landgericht und Oberlandesgerichtsebene durchbekommen und die können das durchaus anders sehen. Die Rechtsprechung in Deutschland lässt es ja zu. Es gibt ein Leiturteil vom BGH, der hat es in dem Fall so entschieden und im nächsten Fall kann es der Richter am Landesgericht wieder ganz anders sehen.
Ja, also nochmal wichtiger Hinweis, es ist kein Freifahrtschein. Jeder Fall muss da individuell geprüft werden in dem Bereich. Jetzt habe ich doch noch einen kleinen Nachbrenner, weil du ja den Steuerspartrieb angesprochen hast. Und zwar eine zweite Sache, die vermehrt an mich herangetragen wird. Das ist der Punkt Versicherungsmäntel. Also ein preiswerter Versicherungsmantel, meinetwegen Nettotarif, den ich um ein Aktien-ETF oder Fondsportfolio lege, was ich ja auch selber dann bestücken kann, wo ich eben nicht diese Kostenproblematik habe, um eben Steuer zu sparen, weil das, was innerhalb des Versicherungsmantels bleibt, da, also an Rendite, das muss ich ja nicht versteuern, erst wenn ich Geld rausziehe. Und für viele ist das anscheinend mittlerweile eine Möglichkeit. Und wenn man sich das natürlich rein mathematisch auf dem Papier durchrechnet, ist das natürlich auf lange Sicht relativ vorteilhaft. Würdest du dennoch davon abraten oder andersherum, würdest du sowas machen oder würdest du lieber trotzdem die Finger davon lassen von einem deutschen Versicherungsmantel, auch wenn es eigentlich um einen Nettotarif handelt?
Also ich darf hier keine Beratung machen, ich will auch keine Beratung machen und
Ja, beraten war vielleicht falsch, der falsche Ausdruck,
nee,
deswegen einmal
also
versucht, die Kurve zu
genau.
bekommen.
Nee, also ich sag mal aus meiner persönlichen Sicht, ich würde es nicht machen. Warum? Natürlich sind solche Nettotarife deutlich günstiger und viel, viel besser wie zum Beispiel klassische Lebens- oder Rentenversicherung oder grundsätzliche vorgebundene Lebens- oder Rentenversicherung, ist also ein Nettotarif schon mal deutlich besser, gar keine Frage. Du hast natürlich auch, das braucht man nicht abstreiten, diesen steuerlichen Vorteil, zumindest während der Vertragslaufzeit. Und du hast dann aber du hast den Versicherungsmantel drumherum. Der Versicherungsmantel, das würde mir so ein bisschen im Bauch liegen, weil der Versicherungsmantel führt dazu, dass mein Vermögen nicht mehr Sondervermögen darstellt, sondern Sicherungsvermögen. Wenn ich jetzt über eine Depotbank oder dergleichen ein Depot eröffne und meine Allianz-Aktien mir kaufe, dann kann mit der Depotbank passieren, was will. Es sind meine Allianz-Aktien. Vollkommen egal, was mit der Depotbank passiert oder sonst irgendwas. Meine Allianz-Aktien. Wenn ich jetzt einen Nettotarif abschließe und darüber entsprechend Fonds kaufe und dann den Versicherungsmantel nutze für den Steuervorteil, dann habe ich kein Sondervermögen mehr, sondern Sicherungsvermögen. Und wenn irgendwas mit der Versicherungsgesellschaft passiert, ist mein Vermögen, das ich investiert habe, zumindest wenn ich in der deutschen über einen deutschen Versicherungsmantel das mache, in der Sicherungsmasse, in der Vermögensmasse des Versicherers inkludiert oder angeheftet. So, und ich habe eben dann die Problematik, dann kann ich mich hinten anstellen und eintragen in die Liste und muss schauen, was mir dann im Endeffekt irgendwann übrig bleibt. Und das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Dabei war das eine kleine Anfrage von der FDP schon aus dem Jahr 2018 oder sowas, die das im Bundestag mal angefragt hatten. Da wurde das ganz klar gesagt, kann man recherchieren, kann man sich dann entsprechend runterladen, diese kleine Anfrage. Und da steht es ganz klar drin, es ist Sicherungsvermögen. Und das würde mir ein bisschen Bauchschmerzen bereiten. Lieber zahle ich ein bisschen mehr Steuern, weiß aber, egal was passiert, das sind meine Anteile, die sind immer mir, außer da kommt jetzt irgendwas ganz Verrücktes vom Staat und die wollen mir die wegnehmen, aber gut. Und auf der anderen Seite bin ich im Sicherungsvermögen drin. Und eine Sache muss ich an der Stelle auch noch sagen, wegen dieser Steuerthematik. Ich werde auch ganz häufig dazu befragt, dass man sagt, es gibt ja diese Thematik, wenn ich über 62 Jahre alt bin, dann kann ich die Erträge aus diesen Policen mit dem hälftigen persönlichen Einkommensteuersatz rausnehmen. Und das wird auch ganz häufig so als ja, das Wunderwerk des Steuersparens bezeichnet. Jetzt frage ich mich dann aber immer, wenn ich aus meinem Vertrag Geld rausbekomme, dann sollten das ja in der Regel mit 65 über 65.000 Euro sein, die ich da rausbekomme aus diesem Vertrag. So, mit 65.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, nicht Ertrag, zu versteuerndem Einkommen, bin ich in Deutschland schon bei 42% Steuersatz oder Steuerlast. So, die Hälfte davon wären 21. Und ob ich jetzt mich die ganze Zeit in dem Versicherungsmantel versklave, um zum Schluss 21% Steuern zu zahlen, anstatt 25% Kapitalertragsteuer, also 4 Prozentpunkte, die ich da hier entsprechend spare, das ist auch immer so die Frage. Also es ist Steuersparen, ja, aber nicht so ultimativ, wie uns das manchmal verkauft wird.
Danke nochmal vor allem für den Steuerspar oder vermeintlichen Steuersparhinweis. Ich sehe es genauso wie du. Das rechtliche Risiko wäre es für mich nicht wert. Denken wir hier einfach nochmal an die Optikerin. Wenn ich da mein Leben lang 2.700 Euro pro Monat reingebuttert habe und mich freue, dass die Fonds auch gut gelaufen sind und dass der Mantel, der Versicherungsmantel so günstig war und dann mit 66,5 Jahren beantragt die Versicherung bei der BaFin, dass sie die Auszahlung aussetzen darf, also in Schieflage ist, dann ist das sicherlich ja, mehr als unschön. Ja?
Ja, also ich
Und
sage auch,
von
lieber
daher.
zahle ich dann zwischendrin 2, 3 Prozentpunkte mehr Steuern. So, dann, und wenn ich Steuern zahle, das vergessen ja viele auch immer, das ist in Deutschland so eine Problematik. Die Leute wollen nie Steuern zahlen, aber wenn ich Steuern zahle, habe ich ja irgendwo Gewinne gemacht. So, also wenn ich Steuern zahle, dann
Ja,
habe
außer
ich ja.
beim Optionshandel. Da kann ich selbst
Ja,
versteuert
okay. Ja,
werden.
fair, ja. Aber ich sage es mal aus meiner laienhaften unternehmerischen Tätigkeit, wenn ich irgendwo Steuern zu zahlen habe, dann freue ich mich darüber auch nicht, aber ich weiß, ich habe Geld verdient. Und dann kann es so schlecht nicht sein.
Ja, vor allem, ich kann ja da auch noch viel machen. Ne? Zum Beispiel bei Fonds eben mit Teilfreistellung, dann reduziere ich ja schon wieder die Steuerlast auf 17%. Da bin ich ja schon wieder unter den 21 und ähnliche Geschichten. Also da lässt sich ja auch einiges machen. Und von daher, mir persönlich wäre das rechtliche Risiko zu groß. Und wie gesagt, der Steuerspareffekt ist halt auch nicht so riesig, wie er auf den ersten Blick dann erscheint.
Ich glaube auch, ganz
Für,
kurz nochmal, Luis, ich
ja.
glaube, das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland dann auch immer gern einfach Verantwortung abgeben wollen und auch uns nicht damit nicht auseinandersetzen wollen. Da kommt einer und sagt, du, das ist ein super Modell, Steuersparen etc. pp. Ja, mach und hinter mir die Sintflut. Man muss sich einfach, wenn man wirklich Kapital nachhaltig aufbauen möchte und auch vielleicht nachhaltig Steuern sparen möchte, dann muss man sich selbst drum kümmern, wie so eine Teilfreistellung, wie du gesagt hast. Das macht dir auch niemand. Das musst du dann, da musst du dich selber drum kümmern. Und ich glaube, das ist halt, damit verdienen Banken und Versicherungen Geld, gar keine Frage, aber auf deine Kosten. So muss man das halt immer sehen.
Ja, wie in anderen Lebensbereichen auch. Das ist halt immer
Genauso,
so. Ne?
genauso.
Felix, es war mal wieder ein Vergnügen, hier
Mich gefreut.
knietief im Blute der deutschen Versicherungswirtschaft zu warten. Und ich bin schon gespannt, was das Jahr 2024 so bringt in dem Bereich und worüber wir dann 2025 sprechen werden, was für Skandale, Skandälchen es gab, Fehlinvestments oder auch positive Entwicklungen, vielleicht ja auch ganz neue Produktarten und Altersvorsorgemöglichkeiten, wobei Da bin ich jetzt nicht so positiv gestimmt, aber lassen wir uns überraschen. Einstweilen wünsche ich dir und deinem Team weiter viel Erfolg. Da habe ich keine Zweifel, dass es gut läuft. Und wer Interesse hat, kostenlos und unverbindlich hier mal seine Police, egal ob Riester, Rürup, Bausparvertrag oder eben klassische oder fondsgebundene Lebensversicherung auch prüfen zu lassen, der kommt zu euch über prolife.de. Und es gibt noch bei mir auf der Seite, beziehungsweise auch hier in den Notizen zur Folge, einen entsprechenden Link. Da gibt es auch nochmal einen, ja, risikolosen Spareffekt. Da gibt es noch einen kleinen Rabatt, wenn dann tatsächlich das Ganze zum Tragen kommt. Und ja, von daher nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Luis, für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.